Schönen guten Abend, liebe Geschwister, liebe Gemeinde. Ich grüße euch ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus zu dieser Bibelstunde, in der wir weiter den Kolosserbrief miteinander auslegen wollen. Und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir die Bibeln aufzuschlagen, Gottes Wort. Wir wollen Kolosser Kapitel 1, die Verse 24 bis 29 zusammen lesen. Und im Anschluss aufstehen, um zu beten. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch das, was noch fehlt an den Drangsalen des Christus für seinen Leib. Das ist die Versammlung, deren Diener ich geworden bin nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Das Geheimnis, das von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist, unter den Nationen, das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, den wir verkündigen, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen, wozu ich mich auch bemühe, indem ich kämpfen dringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Amen. Lass uns gemeinsam zum Gebet aufstehen. Allmächtiger Gott und himmlischer Vater, wir nahen uns dir an diesem Abend, im Namen deines geliebten Sohnes Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns zu reinigen, um uns zu erlösen, um uns als eine heilige, unbefleckte und reine Braut vor dein Angesicht zu stellen. Und wir sind erlöst durch das Blut Jesu und wir rühmen diese Gnade, die an uns geschehen ist. Herr, und wir danken dir für dieses Evangelium und flehen an diesem Abend, dass du uns gnädig bist und wir erneut noch einen Funken von dieser Herrlichkeit sehen können, noch mehr verstehen können von diesem Evangelium, noch mehr begreifen können, Herr Jesus, was es bedeutet, dass du in uns lebst, was es bedeutet, dass du uns erlöst hast. Rede zu uns durch deinen Heiligen Geist, öffne meine Lippen, dass ich reden kann, was dir gefällt und öffne unsere Ohren, dass wir hören, sehen und glauben. In Jesu Namen. Amen. Ich freue mich sehr für dieses große Privileg, dass wir heute Abend gemeinsam darauf hören, was Gott zu uns reden wird durch sein heiliges Wort. Ich bin überzeugt, dass sein Geist zu uns reden wird und dass wir verändert werden nach dieser Bibelstunde in sein Bild, in sein Ebenbild, dass wir fähig sind, gute Werke zu tun, zu seiner Ehre zu leben. Wir haben letzte Woche die Verse 24 und 25 gemeinsam betrachtet, wo Paulus angefangen hat, über sich zu berichten. Im ganzen ersten Kapitel bis Vers 23 haben wir gesehen, wie Paulus die Gemeinde in Kolossee adressiert hat und wie er für sie gedankt hat, wie er für sie gebeten hat, wie er ihnen Jesus Christus vor Augen gemalt hat. Und wir haben letzte Woche gesehen, wie dieses Bild sich jetzt schwenkt, wie die Perspektive von Paulus jetzt sich verändert und wie er von sich anfängt zu berichten, was sein Dienst und seine Aufgabe ist als Diener des Evangeliums, als Diener der Gemeinde Jesu Christi. Das ist, was wir auch in diesem Abschnitt gelesen haben, was Paulus versucht deutlich zu machen. Und wir haben gesehen, wie Paulus den Kolossen aufzeigt, was für ein Privileg es für ihn ist, für das Evangelium zu leiden. Was für ein Privileg es für ihn ist, für seinen Herrn Jesus Christus Leid in Kauf zu nehmen. Wir haben drei Punkte gemeinsam angeschaut. Die Haltung, die Paulus dabei hatte, als er gelitten hat, er hat sich gefreut, Vers 24. Wieso hat er sich gefreut? Weil er für die Gemeinde in Kolossee und für den gesamten Leib Jesu Christi Leid in Kauf genommen hat, als Missionar, als Abgesandter Gottes. Er wurde gesteinigt, war im Gefängnis, er hat gefastet, er hat viel Leid durchlebt, damit der Leib Jesu Christi gebaut wird, damit das Evangelium sich ausbreiten kann. Und das hat er als großes Privileg gesehen und dass er durch diese Leiden seinem Herrn Jesus Christus immer ähnlicher wurde, weil er dieselben Leiden erfahren hat, die auch Jesus als Mensch in seinem Leib erfahren hat. Das hat Paulus als große Freude und großes Privileg erachtet. Und die Motivation, die ihn angetrieben hat, haben wir in Vers 25 gesehen, um das Wort Gottes zu vollenden unter den Heiden in der ganzen Welt. Und wir haben gesehen, das Wort Gottes zu vollenden bedeutet, das Wort zu predigen mit dem Ziel, mit dem Gebet, mit dem Ringen, mit dem Kämpfen, dass das Wort Gottes Gestalt annimmt in seinen Zuhörern. Das Wort Gottes zu vollenden bedeutet nicht nur das Evangelium zu predigen, sondern es bedeutet, in der Kraft des Geistes zu predigen, dass die Leute, die das Evangelium hören, es auch annehmen können. Und dass das Evangelium in ihrem Leben wirkt und sie verändert in das Bild Jesu Christi. Das hat ihn motiviert. Das hat ihn angetrieben, in die Welt zu gehen, von Synagoge zu gehen, zu den Heiden zu gehen, das Evangelium von Jesus Christus zu predigen, das Wort Gottes zu vollenden. Nun, heute wollen wir die Verse 26 und 27 anschauen. Und in diesen zwei Versen definiert Paulus das Wort Gottes, das er verkündigt. Das Wort Gottes, das er vollenden will. Und zwar spricht er in den Versen 26 und 27 von einem Geheimnis. Von einem Geheimnis, welches verborgen war, jetzt aber offenbart worden ist. Die Bibelstunde heute habe ich überschrieben mit den Worten, das Geheimnis des Evangeliums. Vers 26 heißt es einmal, das Geheimnis, das von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war. Und in Vers 27 ist nochmal die Rede von dem Geheimnis, welches unter den Nationen ist, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dieses Wort Geheimnis, Mysterion im Griechischen, bedeutet etwas zumachen oder etwas zuschließen, etwas gänzlich Verborgenes, etwas, worin wir keinen Einblick haben. Etwas, was unzugänglich ist für uns Menschen. Und im Neuen Testament kommt dieses Wort in unterschiedlichen Kontexten vor. Unterschiedliche Geheimnisse, die Gott verborgen hatte, aber jetzt offenbart sind. Teilweise gibt es noch Geheimnisse, die immer noch nicht offenbart sind. Aber eins hat dieses Wort, wenn es im Kontext im Neuen Testament steht, hat dieses Wort gemeinsam. Es geht immer darum, dass Gott diese Geheimnisse kennt, dass er sie verborgen hält und dass er sie zu seiner Zeit offenbart. Und das größte Geheimnis, welches wir im Neuen Testament aufgedeckt finden, ist das Geheimnis des Evangeliums. Das ist, was Paulus meistens im Sinn hat, wenn er von einem Geheimnis redet. Ein englischer Kommentator, erklärt dieses Wort oder sagt hierzu, Paulus verwendet das Wort in ähnlicher Weise, um die Wahrheit über Gott und seinen Erlösungsplan zu bezeichnen, die in der Vergangenheit verborgen geblieben waren, aber jetzt enthüllt werden. Das ist, was Paulus im Sinn hat, wenn er von einem Geheimnis redet. Gottes ewiger Erlösungsplan war in der Vergangenheit verborgen und hat sich jetzt für uns alle offenbart. Lass uns hierzu ganz kurz den Römerbrief aufschlagen, Römer Kapitel 16. Dieser Vers untermauert diese These, Römer Kapitel 16, Vers 25. Dem aber, der euch zu befestigen vermag nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan worden ist. Das ist das Geheimnis, das ewige Zeiten verborgen war, jetzt aber offenbart worden ist, dass alle Menschen, auch die Nationen, durch den Glauben an Jesus Christus zum Glaubensgehorsam aufgerufen werden und sich unter die Herrschaft Gottes stellen. Wir sehen also, meistens geht es, wenn Paulus von der Offenbarung eines Geheimnisses redet, um das Geheimnis des Evangeliums. Und im Speziellen in unseren Versen, Vers 26 und 27, geht es darum, dass auch die Nationen Anteil haben am Erbe Jesu Christi. Dass auch die Nationen Anteil haben am Erlösungswerk von Jesus Christus. Nicht nur die Juden. Das ist, wenn wir genau in Vers 27 hineinschauen, dort heißt es, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist, unter den Nationen. Es ist wichtig, dass wir darauf achten, was hier steht. Unter den Nationen. Jesus Christus wird nicht nur den Juden gepredigt, nicht nur die Juden sind das Volk Gottes, sondern jetzt ist das Geheimnis offenbart worden, dass Gott auch die Nationen erwählt hat, alle, die an Jesus Christus glauben, zu retten. An dieser Stelle müssen wir betonen, dass der Epheserbrief zur selben Zeit von Paulus geschrieben wurde, als er im Gefängnis war. Das ist dieselbe Abfassungszeit. Und hier im Epheserbrief finden wir die wichtigste Parallelstelle zu unseren Versen 26 und 27. Und wir möchten diese Verse kurz gemeinsam lesen aus Epheser 3, ab Vers 2. Denn dort redet Paulus auch von einem Geheimnis, das offenbart worden ist. Auch von einem Geheimnis, das mit den Heiden, mit den Nationen zu tun hat. Epheser 3, ich lese ab Vers 2. Wenn ihr nämlich gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist, wie ich es zuvor in kurzem beschrieben habe, woran ihr beim Lesen mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus wahrnehmen könnt, das in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt offenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Heiligen Geist. Was ist das Geheimnis? Vers 6. Dass die aus den Nationen Miterben seien und Miteinverleibte und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Dieses Geheimnis war den Geschlechtern und den Menschen vor der Zeit verborgen und unbekannt. Jetzt aber ist dieses Geheimnis offenbart worden. Dieses Geheimnis heißt immer wieder das Geheimnis des Evangeliums oder das Geheimnis des Christus oder das Geheimnis Gottes. Und wir wollen heute Abend tiefer in dieses Geheimnis blicken, tiefer in das Herz Gottes hineinschauen und ein größeres Verständnis von diesem Geheimnis bekommen, indem wir auf drei Punkte eingehen. Inwiefern war dieses Geheimnis den Geschlechtern verborgen? Wie hat Gott dieses Geheimnis schlussendlich offenbart? Und dann wollen wir vor allem darauf achten, was ist der Inhalt dieses Geheimnisses? Was ist die Definition von diesem Geheimnis? Diese drei Punkte möchten wir heute Abend gemeinsam untersuchen. Das erste, das verborgene Geheimnis. Wie war dieses Geheimnis verborgen? Paulus redet hier davon, dass das Geheimnis von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war. Nun, wir müssen hier verstehen, dass das Volk Israel Gottes auserwähltes Volk war. Gottes auserwähltes Volk ist. Und dass das Volk Israel Verheißungen von Gott empfangen hat. Dass das Volk Israel das Erbe von Gott verheißen bekommen hat. Dass aus dem Volk Israel der Messias kommen soll und so weiter und so fort. Das Volk Israel hat die Schriften, hat die Verheißungen, hat das Gesetz. Aber dass die Heiden auch Miterben der Verheißung sind, dass die Heiden auch Miterben des Christus sind, dass die Heiden auch Miterben des neuen Jerusalems und der herrlichen, der Ewigkeit sind, das war den Juden verborgen. Das war ein Geheimnis für die Juden in gewisser Weise. Gott hatte auch einen Plan mit den Nationen, Gott hatte auch einen Plan mit den Heiden, nicht nur mit den Juden. Und dieses Geheimnis war von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen. Und damit will Paulus aufzeigen, er will die Dauer aufzeigen, die Zeitspanne, wie lange es verborgen war und auch wem es verborgen war. Die Dauer ist eine lange Zeit, eine Ewigkeit, könnte man dieses Wort auch übersetzen. Zeitalter wird in manchen Versen auch als Ewigkeit bezeichnet. Also von der Ewigkeit her war es wen den Geschlechtern, also den Menschen, allen Menschen verborgen. Wir könnten hier auch übersetzen, ein Geheimnis, das dem menschlichen Geschlecht seit jeher verborgen war. Seit der Geburt von Adam hindurch bis zur Apostelgeschichte war dieses Geheimnis allen Geschlechtern, allen Menschen verborgen. Es war ihnen verborgen, es war in gewisser Weise verdeckt. Wir dürfen nicht denken, dass es ein Plan war, den Gott im Laufe der Zeit sich ausgedacht hat, sondern das war ein Plan, den Gott in der Ewigkeit geschmiedet hat. Es war nichts Neues für Gott, es war nur verborgen. Es war ein Geheimnis, das bereits existiert hat, aber noch nicht aufgedeckt war. Es ist so, wie wenn ich heute ein Geschenk, ein Weihnachtsgeschenk für meine Tochter kaufe und es zu Hause irgendwo verstauend verstecke. Das Geschenk ist vorhanden, ich habe es da. Vielleicht weiß meine Tochter auch was davon, dass ich hier etwas gekauft habe. Aber es wird erst offenbart an Weihnachten, an Heiligabend. Dort wird es aufgedeckt, dort werde ich ihr das Geschenk zeigen. Genauso verhält sich das mit diesem Geheimnis. Es war Gottes ewiger Ratschluss und sein ewiger Plan vor Grundlegung der Welt, dass alle Menschen, nicht nur Juden, sondern auch Nationen durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt und gerettet werden. Aber dieses Geheimnis war für eine sehr, sehr lange Zeit verborgen, verdeckt. Dieses Geheimnis wird aber im Alten Testament immer wieder angesprochen. Immer wieder bekommen wir einen Lichtblick in dieses Geheimnis, welches uns das Neue Testament dann in seiner ganzen Fülle offenbart. Und wir möchten jetzt 4 Stellen aus dem Alten Testament anschauen, die uns aufzeigen, dass Gott die Nationen auch zum Erbe berufen hat. Und die erste Stelle finden wir in 1. Mose Kapitel 22. Wir befinden uns hier in dem Kontext, wo Abraham seinen Sohn opfern will, im Gehorsam und im Glauben an Gott. Gott seinen Sohn aber verschont und ihm sagt, dein Glaube hat dich gerechtfertigt. Und dann heißt es in 1. Mose Kapitel 22, Vers 18, und in deinem Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Und Paulus offenbart uns dieses Geheimnis wunderbar in Galater 3, Vers 16, wo er aufzeigt, dass es hier um einem geht, nämlich Jesus Christus. Dass in diesem Nachkommen, in diesem Samen von Jesus Christus alle Nationen gesegnet werden. Alle Nationen das Heil finden werden können. Das heißt nicht nur ein Volk, nicht nur das auserwählte Volk Israel, sondern alle Nationen werden durch Jesus Christus gerettet werden. Durch den Glauben an ihn. Jeder Mensch, der an ihn glaubt. Das ist eine Verheißung, die wir zu Beginn der Bibel finden. Die erste Verheißung finden wir wahrscheinlich in 1. Mose 3, Vers 15, wo es heißt, dass der Same der Frau den Kopf der Schlange zertreten wird. Hier finden wir die erste Verheißung, dass nicht nur ein bestimmtes Volk gerettet wird, sondern alle Menschen, die durch Jesus Christus gerettet werden. Die zweite Stelle, die wir anschauen wollen, ist Jesaja 11, Vers 10. Hier finden wir in den ersten 5 Versen eine Verheißung auf den Stumpf Isais, auf den verheißenen Messias, auf den verheißenen Erlöser. Und im Anschluss in den Versen 6 bis 9 wird uns das messianische Reich beschrieben. Und dann heißt es in Jesaja 11, Vers 10, und es wird geschehen an jenem Tag, der Wurzelspross Isais, und damit ist Jesus Christus gemeint, der dasteht als Banner der Völker, nach ihm werden die Nationen fragen und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Nach ihm werden nicht die Juden fragen, nicht das Volk Israel, sondern nach ihm werden die Nationen fragen. Und hier bekommt Jesaja oder spricht Jesaja eine Prophetie aus, dass eines Tages es nicht nur ein Volk Israel geben wird, sondern ein ganzes Volk Gottes aus allen Stämmen, aus allen Sprachen und aus allen Nationen. Das ist eine Verheißung, welche zur damaligen Zeit noch ausgestanden hat. Die letzte Stelle aus dem Alten Testament wollen wir aus Maleachi uns anschauen. Maleachi Kapitel 1, Vers 11. Es gibt natürlich unzählige von diesen Verheißungen. Das sind jetzt nur ausgewählte Verse, die uns auf deutliche, auf eindrucksvolle Art und Weise aufzeigen, dass dieses Geheimnis auch im Alten Testament zwar da war, aber noch etwas verdeckt. Hier heißt es in Maleachi Kapitel 1, Vers 11. Davor tadelt Gott sein Volk, dass er Schlachtopfer von ihnen nicht annehmen will. Und dann heißt es in Vers 11, denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang wird mein Name groß sein unter den Nationen. Und an jedem Ort wird geräuchert, dargebracht werden meinem Namen, und zwar reine Opfergaben. Denn mein Name wird groß sein unter den Nationen, spricht der Herr, der Herrscharen. Hier bekommen wir einen Blick aus dem Alten Testament, wie Gott verheißt und verspricht, eines Tages wird mich mein Volk, aber nicht mein Volk Israel, sondern mein Volk aus allen Stämmen und aus allen Nationen, wird mich anbeten mit reinem Herzen. Und wir wissen heute, wie es aussieht. Wir haben den Heiligen Geist und wir können Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wir müssen ihm keine Schlachtopfer mehr bringen und wir müssen nicht mehr heucheln, sondern wir können durch ein neues Herz und einen neuen Geist Gott wahrhaftig anbeten. Wir, die Nationen. Die letzte Stelle, die wir uns anschauen wollen, finden wir in Johannes, Kapitel 3, Vers 16. Und wir kennen diese Stelle gut. Die Diskussion zwischen Jesus und Nikodemus. Hier heißt es in Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Liebe Geschwister, hier steht nicht, so sehr hat Gott die Juden geliebt, dass es sein Volk, dass es seinen Sohn gegeben hat, sondern so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott jeden Menschen in dieser Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, aus allen Stämmen, aus allen Nationen, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und wir sehen, dieses Geheimnis, welches verborgen war, war doch nicht ganz verborgen. Es hat immer wieder durchgescheint. Es war den Juden nicht ganz unbekannt, dass eine Zeit kommen wird, wo auch die Nationen Gott anbeten werden, wo auch die Nationen das Heil bekommen werden. Aber das Problem war, dass die Juden ein falsches Bild davon hatten. Die Vorstellung der Juden war nämlich, dass eines Tages eine Zeit kommen wird, wo die Heiden zum Judentum konvertieren werden und dann den Bundesgott Israels, Jahwe, anbeten werden. Das war die Vorstellung der Juden. Das sehen wir ganz besonders in der Apostelgeschichte, wo Petrus in Kapitel 10 diesen Traum hat, dass er Unreines essen soll. Und dreimal sagt er zu Gott, nein, ich esse dieses unreine Essen nicht. Du weißt, dass ich nicht davon esse. Und dann sagt Gott zu ihm, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Apostelgeschichte 10, Vers 15. Und damit will Gott Petrus deutlich machen, auch die Heiden haben das Heil bekommen. Sie werden nicht zum Judentum konvertieren, sondern sie haben das Heil persönlich bekommen durch meinen Sohn Jesus Christus. Und im Apostelkonzil von Apostelgeschichte 15 bestätigt Jakobus, der Bruder von Jesus, anhand des Alten Testaments, ja, das Heil ist nicht nur zu den Juden, sondern auch zu den Nationen gekommen. Wir sehen also, dieses Geheimnis war verborgen. In gewisser Weise haben die Juden ein Gespür bekommen, es wird ein Tag kommen, wo die Nationen auch Gott anbeten werden, aber sie haben das Ausmaß, die Fülle und die Größe und Herrlichkeit dieses Geheimnisses nicht in dem Maß gekannt und gesehen, wie wir es heute sehen. Wir sehen also, das Geheimnis, von dem Paulus hier redet, ist ein Geheimnis, welches Gott den Geschlechtern seit jeher verborgen gehalten hat. Es war aber Gottes ewiger Ratschluss, dass auch eines Tages die Nationen zu seinem Volk werden. Nicht indem sie zum Judentum konvertieren, sondern indem sie an seinen Sohn Jesus Christus glauben und sie durch diesen Glauben ein neues Herz und einen neuen Geist bekommen. Und dieses Evangelium oder dieses Geheimnis schimmerte immer wieder ein bisschen durch, aber jetzt ist es uns völlig offenbart. Das ist das Zweite, was wir anschauen wollen. Das ist das Zweite, was Paulus jetzt sagt. Die Offenbarung dieses Geheimnisses. In Vers 26. Jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist. Und hier haben wir erneut ein hoffnungsvolles und wundervolles Aber. Meine Tochter fängt langsam an, mit mir zu diskutieren und sagt immer wieder, aber Papa. Und das ist kein hoffnungsvolles Aber, sondern ein ein diskussionsvolles aber wir finden in der Bibel immer wieder hoffnungsvolle Aber. Hier sehen wir diesen Kontrast, wie am Anfang von Vers 26 Paulus aufzeigt, hier gibt es ein Geheimnis, das war von jeher verborgen, wem? Allen Menschen. Und jetzt sagt er, aber jetzt ist es offenbart worden, wem? Seinen Heiligen. Wir sehen also diesen Kontrast, ein Geheimnis, welches verborgen war, den Menschen, allen Menschen. Jetzt ist es aber offenbart worden, wem? Seinen Heiligen. Und wir werden sehen, dass Gott derjenige ist, der Geheimnisse offenbart. Das ist nämlich, was uns dieser Vers hier lehrt. Jetzt aber hat Gott es seinen Heiligen offenbart. Und am Anfang von Vers 27 heißt es, denen Gott kundtun wollte. Das heißt, Gott ist derjenige, der dieses Geheimnis offenbart hat. Es war nicht die Klugheit der Menschen, die auf einmal gesehen hat, Gott hat auch die Nation erwählt. Nein, es war Gott, der es dem Menschen offenbart hat. Lass uns hierzu Daniel, den Propheten Daniel, aufschlagen. Daniel Kapitel 2. Hier finden wir eine wichtige Parallele zu dem, was wir gerade studieren, das Kolosser Kapitel 1, was das Geheimnis angeht. Denn auch in Daniel Kapitel 2 ist die Rede von einem Geheimnis, nämlich das Geheimnis des Traumes von Nebukadnezar. Wir kennen die Geschichte, Nebukadnezar hat einen Traum und er ruft die Weisen und die Sterndeuter zu sich und sagt zu ihnen, dass sie ihm sowohl den Traum sagen sollen, als auch die Deutung. Und sie sagen zu ihm, kein Mensch kann dir den Traum erzählen und auch die Deutung sagen. Daraufhin ließ er alle Weisen töten und wollte auch Daniel töten, aber Daniel hat um mehr Zeit gebeten. Und dann lesen wir Daniel Kapitel 2, Vers 17. Hierauf ging Daniel in sein Haus und er teilte die Sache seinen Genossen Hanania, Misael und Azaria mit, damit sie von dem Gott des Himmels Barmherzigkeit erbitten möchten, wegen dieses Geheimnisses. Damit Daniel und seine Genossen nicht mit den übrigen Weisen von Babel umkämen. Daniel wusste, hier ist ein Geheimnis, das kein Mensch offenbaren kann. Es gibt nur eine Person, und zwar Gott, der allmächtige Gott des Himmels, der dieses Geheimnis offenbaren kann. Dann heißt es in Vers 23, nachdem Gott Daniel das Geheimnis offenbart hat, dich, Gott, meiner Väter, lobe und rühme ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mir jetzt kundgetan hast, was wir von dir erbeten haben. Denn du hast uns die Sache des Königs kundgetan. Und dann offenbart Daniel dieses Geheimnis dem König Nebukadnezar, einem Heiden. Und schaut mal, was es dann in Kapitel 2, Vers 47 heißt. König Nebukadnezar selbst spricht diese Worte aus. Der König antwortete Daniel und sprach, in Wahrheit, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, da du vermocht hast, dieses Geheimnis zu offenbaren. Der allmächtige Gott des Himmels, er alleine, kennt alle Geheimnisse. Er kennt das Verborgene deines Herzens. Er kennt deine Geheimnisse. Und er alleine kann sie offenbaren. Er hat das Geheimnis von dem König Nebukadnezar offenbart, welches nur Nebukadnezar kannte. Und kein Mensch konnte es ihm offenbaren. Daniel konnte es ihm von sich aus nicht offenbaren. Er hat Rat gesucht bei Gott. Gott hat es Daniel offenbart. Daniel hat es dem König offenbart. Eine letzte wichtige Stelle hierzu, dass Gott Geheimnis offenbart, finden wir in Lukas Kapitel 24. Und hier sehen wir, dass Jesus Christus Geheimnis offenbart, dass Jesus Christus Gott ist. Lukas Kapitel 24, ich lese ab Vers 44. Das ist, nachdem Jesus gekreuzigt wurde, nachdem er ins Grab gelegt wurde und nachdem er aus dem Toten auferstanden ist, begegnet er seinen Jüngern. Und dann heißt es in Lukas Kapitel 24, Vers 44, er aber sprach zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, also vor der Kreuzigung, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. Und jetzt Vers 45, dann öffnete er ihnen das Verständnis, die Schriften zu verstehen. Liebe Geschwister, diese Jünger waren 3 Jahre mit Jesus unterwegs, mit dem Meister aller Lehrer, mit dem Wort Gottes höchstpersönlich. Und er hat ihnen Tag ein, Tag aus das Wort Gottes gepredigt. Und sie haben bis zum Schluss nicht verstanden. Bis welchem Punkt? Dann öffnet er ihnen das Verständnis, um die Schrift zu verstehen. Und dann haben sie verstanden, dann konnten sie sehen und glauben. Das heißt, bis Gott uns nicht die Augen öffnet für seine Geheimnisse, bis Gott uns nicht die Augen öffnet für sein Wort, für sein Evangelium, bleiben wir blind. Wir können von uns aus nichts verstehen. Wir können Sonntag für Sonntag im Gottesdienst sitzen und die Predigt hören. Wir können dem sogar zustimmen. Die Jünger haben Jesus zugestimmt. Sie haben ihm auch geglaubt. Aber verstanden haben sie nicht. Bis Gott uns offenbart die Geheimnisse seines Evangeliums. Wir sehen also, Gott ist derjenige, der sein Evangelium, der uns sein Wort offenbart. Nun, wie offenbart uns Gott seine Geheimnisse? Wie offenbart uns Gott sein Evangelium, sein Wort? Nun, in allererster Linie offenbart Gott uns sein Evangelium durch die Predigt des Wortes Gottes. Das ist das Allererste. Durch die Verkündigung des Evangeliums wird Gottes Geheimnis offenbart. Sehen wir das nicht in unserem Kontext, was Paulus in Kapitel 1, Vers 25 gesagt hat? Seine Motivation ist es, das Wort Gottes zu vollenden. Und jetzt definiert er das Wort Gottes, das Geheimnis des Evangeliums. Indem er also das Wort Gottes predigt, offenbart er das Geheimnis Gottes durch die Verkündigung des Evangeliums. Schaut mal, ich kann als Beispiel eine Pflanze, einen Blumentopf nehmen und wünsche mir, dass dort eine prächtige Tomate herauswächst, die ich dann in meinen Garten pflanzen kann. Aber wenn ich keinen Samen in diesen Blumentopf reinlege und die Erde bewässere, dann kann ich lange warten. Es wird keine Tomate rauskommen. Erst der Same bringt die Pflanze hervor. Genauso ist es mit dem Wort Gottes. Wenn das Wort Gottes nicht gesät wird in unsere Herzen, dann kann das Wort Gottes auch nicht aufgehen. Das Geheimnis des Evangeliums als Same, als Wort Gottes, muss erst verkündigt werden, muss erst in die Herzen gesät werden, damit dieses Geheimnis verstanden und geglaubt werden kann. Aber darüber hinaus braucht es noch das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes, dass dieses verkündigte Wort auch geglaubt werden kann. Es reicht nicht alleine zu predigen. Es reicht nicht alleine das Geheimnis, das offenbart ist, jetzt zu verkündigen, sondern es braucht auch die Kraft und die Gegenwart des Heiligen Geistes. Das ist, was Paulus in 1. Thessalonicher 1, Vers 5 sagt. Dort heißt es nämlich: Denn unser Evangelium war nicht bei euch im Wort allein. 1. Thessalonicher 1, Vers 5. Ich war nicht einfach nur bei euch und habe verkündigt. Ich war nicht nur bei euch und habe die Offenbarung des Geheimnisses gepredigt, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, wie ihr wisst, was wir unter euch waren, um euretwillen. Sehen wir, wie die Predigt des Wortes Gottes und das Wirken des Heiligen Geistes unbedingt und untrennbar zusammengehört? Wenn Gott durch die Gegenwart seines Heiligen Geistes in seiner Allmacht nicht wirkt und uns die Augen öffnet, dann ist das Wort Gottes wirkungslos in unseren Herzen. Aber wenn ein Mann erfüllt mit dem Heiligen Geist und in der Kraft des Heiligen Geistes Gottes Wort predigt, dann wirkt Gott. Und dann kann man sagen, ich war mit Gewissheit bei euch und der Heilige Geist hat mit Gewissheit unter euch gewirkt. Ich habe gesehen, wie Leute von euch zum rettenden Glauben gekommen sind. Nicht allein durch die Verkündigung, sondern durch das Wirken des Heiligen Geistes. Also wie offenbart Gott seine Geheimnisse? Indem wir das Evangelium predigen und darum bitten und beten, dass Gott durch seinen Heiligen Geist gegenwärtig ist und wirkt und uns die Augen öffnet. Denn auch du und ich, wenn wir schon gerettet sind, wenn wir dieses Evangelium schon angenommen und geglaubt haben, sind dennoch immer wieder blind für gewisse Wahrheiten aus der Schrift, nicht wahr? Und es braucht seine Zeit. Und Gott muss Stück für Stück mehr und mehr von seiner Größe und seiner Herrlichkeit und von dem Evangelium seines Sohnes Jesus Christus offenbaren. Und darum müssen wir beten und ringen. Sonntag für Sonntag, Mittwoch für Mittwoch, wenn wir uns hier versammeln. Von Hauskreis zu Hauskreis, von Jugend zu Jugend. Herr, lass dein Wort, lass deine Knechte das Wort Gottes treu predigen und sei du gegenwärtig in Kraft und im Heiligen Geist. Mach es zu deinem Gebet. Nun, wir haben also gesehen, dass Gott derjenige ist, der Geheimnisse offenbart und auch wie er diese Geheimnisse offenbart. Die Frage stellt sich jetzt weiter, wem hat er es denn offenbart? Hier heißt es, dass er jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist. Wer ist mit den Heiligen gemeint? Nun, in Epheser 3, Vers 5 und in 1. Petrus 1, Vers 12, wo es um dieses Geheimnis geht, dort geht es um die heiligen Apostel und Propheten, denen Gott dieses Geheimnis offenbart hat. Wir haben Epheser 3 schon gelesen. Dort sagt Paulus, dass dieses Geheimnis seinen heiligen Propheten und Aposteln offenbart worden ist. Ich denke, wir können sagen, dass in allererster Linie, dass dieses Geheimnis, das auch den Nationen das Heil zugekommen ist durch den Glauben, seinen Aposteln, seinen Jüngern offenbart worden ist, seinen Propheten in erster Linie. Aber dass, indem die Apostel und Propheten dieses Geheimnis offenbart bekommen haben durch den Heiligen Geist, predigen sie dieses Geheimnis zu allen Menschen und jeder, der mit Glauben an dieses Geheimnis, an dieses Evangelium reagiert, dem wurde dieses Geheimnis auch offenbart. Das heißt, wir können sagen, nicht nur den heiligen Aposteln und Propheten wurde dieses Geheimnis offenbart, sondern jedem gläubigen Christen. Wenn du ein wiedergeborener Christ bist, dann hat Gott dir das größte und herrlichste Geheimnis offenbart, das es je gab. In Vers 28, welchen wir, so Gott will, nächste Woche untersuchen wollen, heißt es nämlich, den, also Jesus Christus, dieses Geheimnis, den wir verkündigen, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen. Das heißt, wem wird dieses Geheimnis offenbart? Paulus verkündigt es jedem Menschen. Und jedem Menschen, dem Gott die Augen für dieses Geheimnis offenbart, dem Gott die Augen öffnet, der wird Teilhaber und Miterbe des Evangeliums. Vers 27 sagt Paulus, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist unter den Nationen. Paulus beschreibt hier dieses Geheimnis mit eindrucksvollen Worten. Der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses. Reichtum beschreibt einen großen Besitz an irdischen Gütern, nicht wahr? Jemand, der Überfluss an irdischen Gütern hat. Und geistlich gesehen beschreibt geistlicher Reichtum beschreibt einen Überfluss, einen Übermaß an geistlichen Gütern, an geistlichem Reichtum. Und damit beschreibt er dieses Geheimnis. Dieses Geheimnis übersteigt unseren Verstand. Dieses Geheimnis ist das größte Schatz, der größte Schatz, den der Himmel offenbart hat. Und dann am Ende von Vers 27 definiert er dieses Geheimnis. Dann offenbart er den Inhalt dieses Geheimnisses. Und das ist der dritte Punkt, den wir betrachten wollen, die Definition des Geheimnisses. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist der Inhalt dieses Geheimnisses. Das ist, worauf Paulus gewartet hat. Wieso hat er es nicht gleich gesagt? Er wollte erstmal aufzeigen, schaut mal, es war verborgen. Jetzt aber ist es dir und mir, welch ein Privileg, welch eine Verantwortung. Dir und mir ist jetzt offenbart worden, was von jeher verborgen war. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was genau bedeutet Christus in euch? Nun, in der Regel finden wir, vor allem bei Paulus in seinen Briefen, die Redewendung, dass er immer wieder sagt, dass wir in Christus Jesus sind. So hat er zum Beispiel die Kolosser begrüßt in Kapitel 1, Vers 2, den heiligen und treuen Brüdern in Christus. Und das ist so die normale Redewendung von Paulus, dass er uns als gläubige Christen, als Heilige bezeichnet, dass wir in Christus sind. Und das bedeutet, dass wir Anteil haben an der Gerechtigkeit von Jesus Christus, dass wir mit seiner Gerechtigkeit umhüllt werden, dass wir Anteil haben an allen allen himmlischen Reichtümern, dass wir gesegnet sind mit allen geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern. Das bedeutet es, dass wir in Christus Jesus sind. Wir haben Anteil an ihm. Mit den Worten Christus in euch, welche Paulus hier verwendet, kommt eine noch größere Fülle zum Vorschein. Wir haben nicht nur Anteil an Christus, liebe Gemeinde, sondern er selbst wohnt in uns. Du hast nicht nur Anteil an allem, was Christus gehört, was schon schön genug wäre. Nein, Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes, höchstpersönlich wohnt in dir. Und liebe Geschwister, lasst uns über diese Verse nicht schnell hinüberlesen und den tiefen Inhalt und den Reichtum, der uns diese zwei Wörter weitergeben, übersehen. Was haben wir bereits im Kolosserbrief studiert, liebe Geschwister? In den Versen 15 bis 20 im Besonderen. Den unermesslichen Reichtum von Jesus Christus, oder? Seine Person und sein Werk, wer er ist und was er getan hat. Diese herrliche, ewige Person Jesu Christi wohnt in dir, wenn du sein bist. Der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, wohnt in dir. Der Himmel und Erde geschaffen hat und alles, was in ihr ist, wohnt in dir. Der alles am Leben erhält, den größten Engel bis zu dem Wurm in der Erde, er wohnt in dir. Der das Haupt der Gemeinde ist, wohnt in dir. Der als Erster aus den Toten auferstanden ist, der den Tod, die Sünde und den Teufel besiegt hat, wohnt in dir. Der, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnte, er wohnt jetzt in dir mit seiner ganzen Fülle, mit seiner ganzen Herrlichkeit. Der durch seinen Tod am Kreuz die Welt mit sich selbst versöhnt hat, wohnt in dir. Gott höchstpersönlich. Das ist das Geheimnis, das seit jeher verborgen war. Wie konnten das das Volk Israel je verstehen? Gott wohnte unter ihnen in der Stiftshütte. Jesus Christus selbst wohnt in dir. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Du bist der Tempel Gottes. Gott in seiner ganzen Herrlichkeit, in seiner ganzen Fülle wohnt in dir. Das ist das Geheimnis, wonach die Propheten gesucht haben, wenn sie davon geredet haben. Das ist das Geheimnis, wonach selbst die Engel begehren, hineinzuschauen, wie Petrus es sagt. Und wisst ihr, obwohl uns dieses Geheimnis jetzt offenbart ist, das ist uns offenbart, wir können es im Glauben erfassen, können wir es doch nicht ganz verstehen, nicht wahr? Es bleibt dennoch in gewisser Weise ein Geheimnis, ein Rätsel für uns. Wie ist das möglich? Wie kann Gott in mir wohnen? Nun, die Antwort liegt darin, dass er uns gereinigt hat. Von jeder Befleckung. Wir sind rein, heilig und untadelig, wie wir in Kapitel 1, Vers 22 gesehen haben. Und allein durch sein Werk am Kreuz, durch welches er uns gereinigt hat von allen Sünden, kann er in uns wohnen durch den Glauben an ihn. Es ist dieser unermesslich große und herrliche Schatz, der sich in irdischen Gefäßen befindet, wie Paulus es immer wieder so schön ausdrückt. Es ist wie der kostbarste Edelstein dieser Erde, der sich in einer alten, verrosteten und vergammelten Holzkiste befindet. Wisst ihr, nicht die Kiste ist das Besondere, sondern der Edelstein in der Kiste ist das Besondere. Und aufgrund dem Reichtum, welches in der Kiste liegt, ist die Kiste auch so besonders, nicht wahr? Genau das, so verhält es sich mit dir und mir. Der größte Schatz und der größte Reichtum des Himmels, Der Sohn Gottes wohnt in dir, in irdischen Gefäßen. Nicht ich an und für sich bin das Besondere, sondern die Person, die in mir wohnt, Gott, Jesus Christus. Er ist das Besondere in mir. Und dadurch, weil Christus in mir wohnt, bin ich kostbar in Gottes Augen. Du bist äußerst kostbar und wertvoll in Gottes Augen. Und das sage ich nicht menschenzentriert, das sage ich evangeliumszentriert. Christus wohnt in dir. Gott schaut mit Wohlwollen auf dich. Gott schaut mit Freuden auf dich. Gott erfreut sich an dir, weil sein Sohn in dir wohnt. Ist es dir bewusst, Bruder, Schwester, dass Gott nicht voller Zorn auf dich blickt, weil du schon wieder gesündigt hast? Christus hat alles bezahlt. Gott wendet sich nicht von dir ab, wenn du heute Morgen nicht die Bibel gelesen hast. Wenn Christus in dir wohnt, dann hat Gott, liebt Gott dich von ganzem Herzen, wie er seinen einzigen Sohn geliebt hat und liebt. Und das sollte dich ermutigen und das sollte dich trösten. Und das sollte uns motivieren, für ihn zu leben. Für den, der in uns wohnt. Wir haben also gesehen, dass dieses Geheimnis, welches Christus in uns ist, die Hoffnung der Herrlichkeit, wir haben diese Herrlichkeit, eines Tages in sein Ebenbild verwandelt zu werden, eines Tages zu sein, wie er ist, dass wir eines Tages von diesem irdischen Leib erlöst werden und einen vollkommen verherrlichten Leib bekommen, wie er ihn hat. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit, die wir haben. Und dieses Geheimnis war von jeher verborgen. Jetzt ist es dir und mir offenbart worden. Und so wunderbar und groß diese Offenbarung auch ist, genauso trägt dieses Wissen auch eine Verantwortung, liebe Geschwister. Und wir möchten abschließend auf drei Dinge ganz kurz eingehen, was für eine Verantwortung du und ich jetzt haben, wenn wir dieses Geheimnis gehört haben, wenn wir dieses Geheimnis gesehen haben und wenn wir glauben, dass Jesus Christus in uns wohnt. Die erste Verantwortung ist, dass wir für ihn leben. Wenn Christus in mir wohnt, wenn Christus in dir wohnt, dann hast du die Verantwortung, nicht mehr für dich selbst zu leben, sondern für ihn. Das ist, was Paulus in Galater 2, Vers 20 sagt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist dasselbe, was Paulus in Kolosse sagt. Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich durch den Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. In Kapitel 4, Vers 19 heißt es dann, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen habe, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Das ist deine und meine Verantwortung. Nicht mehr für uns selbst zu leben, nicht mehr für meine Bedürfnisse zu leben, für meine Vorstellungen, für meine Götzen, sondern für den, der sich für uns hingegeben hat, für den, der jetzt in mir und in dir wohnt, für den sollst du leben. Das bedeutet, zu forschen, zu verstehen und zu leben, was er uns verheißen hat, was er uns in seinem Wort gesagt hat. Das bedeutet es, für ihn zu leben. Er hat uns Anweisungen gegeben und diese Anweisungen sind gut. Sie dienen dazu, ein Leben der Fülle zu leben, ein Leben voller Freude für ihn zu leben. Das ist die Verantwortung, die du und ich haben, wenn Christus in uns wohnt, für ihn zu leben. Das zweite ist, prüfe dich, ob Christus in dir wohnt. Ich möchte hier ganz bewusst nochmals betonen, prüfe dich heute Abend, ob Christus in dir wohnt. Denn Paulus sagt zu den Korinthern in 2. Korinther 13, Vers 5, so prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch selbst oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch wohnt. Paulus sagt, prüft euch. Forscht. Prüft nach, ob Christus in euch wohnt. Bist du wiedergeboren? Wohnt Jesus Christus in dir? Ja, wie kann ich das prüfen? Wie kann ich sehen? Wie kann ich erkennen, ob Jesus in mir wohnt? Nun, liebst du ihn? Liebst du ihn? Der sich dir der sich hingegeben hat, der gestorben ist für dich? Liebst du ihn? Strebst du danach, sein Wort zu befolgen? Siehst du in deinem Leben eine kontinuierliche Veränderung, ein Streben nach Heiligkeit? Siehst du in deinem Leben ein Abwenden von Sünde und ein Hinwenden zur Gerechtigkeit? Prüf dich. Das sind Kriterien. Nicht nur mit Worten zu bekennen, sondern auch mit Taten zu zeigen, dass Gott, dass Christus in dir wohnt. Und das dritte und letzte ist, wenn dieses Geheimnis noch keine Realität in deinem Leben ist, wenn du noch nicht erkannt hast, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist, dann tu Buße und kehr um und komm zu Christus und flehe Gott an, dass er dir die Augen öffnet für dieses Geheimnis und dass er dir die Wiedergeburt schenkt, dass er dir den Glauben schenkt, auf dass du Teilhaber der mannigfaltigen Gnade Gottes sein kannst, dass du Teilhaber am Erbe Jesu Christi sein kannst, dass Jesus Christus höchstpersönlich in dir Wohnung einnimmt und dass du anfängst, nicht mehr für dich selbst zu leben, sondern für ihn. Das ist also das Geheimnis, welches seit jeher verborgen war, jetzt aber uns durch die Verkündigung des Wortes und durch die Kraft des Heiligen Geistes offenbart worden ist. Möge Gott Gnade schenken, dass wir mehr und mehr von diesem Geheimnis erkennen und verstehen und danach leben. Amen.